Kultur im Wandel der Zeit. Der Podcast mit Raphael Krikow und Chris Fleig.
Hallo und guten Tag.
Einen wunderschönen guten Tag, Raphael.
Guten Tag. Ja, wir treffen uns hier zur Episode. Mir geht's sehr gut, ja.
Und Fantastik.
Wir sind schon bei Folge 22.
Wahnsinn, oder?
Ja, es ist wirklich Wahnsinn.
Ja, es geht hoppla hopp alles zu. Und jetzt sind wir schon vor allen Dingen in der zweiten Woche des Jahres.
Das ist auch ganz schlimm, ja.
Naja,
es ist auch bei mir ist nichts passiert so sonderlich viel, deswegen kann ich gar nicht erzählen.
Ach, du hast dich wieder auf die faule Haut gelegt.
Das war genau, ja das, genau, nichts anderes mache ich auch sonst.
Du warst unterwegs in Ameland, ne?
Auf Ameland heißt
auf
das. Das ist eine holländische, auf eine holländische Insel, auf Ameland, genau.
Ja, Raphael war auf Ameland.
Es gibt wirklich Leute, ich bin da ja öfter mal, und weil ich die Insel so toll finde und weil das ist so Mittelalter, du fühlst dich wie im Mittelalter, die Häuser sind alle aus dem 16., 17. Jahrhundert, und also mit alle meine ich auch alle, also da ist nie wirklich viel kaputt gegangen, du kannst da sofort so einen Mittelalterfilm drehen, weil auch die Leute da kein Auto fahren, sondern alle nur Rad fahren und laufen und so. Und interessanterweise haben wir da unsere letzte Episode aufgenommen, das hat gar keiner gemerkt. Aber es gibt Leute, die mich dann immer fragen, wie war es denn in Amiland?
Nein!
Doch, natürlich. Ich war nicht in Amiland. Ich war auf Ameland. Ich habe mich schon gewundert, dass du so schnell wieder hier warst. Genau. So, sonst ist aber auch nichts passiert. Ich bin da vorgestern wieder gekommen und dann gleich in die Arbeit gestürzt und festgestellt, wie viele Bookings wir schon wieder dieses Jahr haben, die ich eigentlich alle gar nicht haben wollte. Und jetzt haben wir sie und es ist auch okay, aber.
Wann geht's los?
Das ist ganz interessant, weil es geht nämlich los nächste Woche, Samstag, am 18.
Da sehen wir uns.
Weil da spielen wir im Mojo in Hamburg und das ist eines unserer Lieblingsbookings überhaupt, weil wir da 7 Stunden am Stück spielen, ohne Support. Wir machen um 10 geht der Laden auf, da stehen da ungelogen 200 Leute vor der Tür, weil wir nämlich dort nur Classics spielen. Also wir spielen
und alles auf Vinyl,
auf Vinyl. Ja. Und das sind halt sehr, sehr viele Gäste, die uns begleitet haben in unserer frühen Hamburger Zeit, wo wir die Sachen auch alle gespielt haben. Und das macht immer sehr viel Spaß. Also es nennt sich auch Disco Boys Originals. Das ist ein bisschen anderes als das, was wir sonst machen.
Ist wirklich geil. Ich war ja auch häufiger da schon.
Genau. So, und jetzt kommst du.
Ja, also ich habe viel gearbeitet. auf allen Kanälen, wie immer, irgendwie mehrgleisig. Also ich habe natürlich an meinem Album weitergearbeitet, was ja dieses Jahr Stück für Stück released wird. Aber allen voran habe ich an meiner neuen Partyreihe gearbeitet. Und zwar mache ich ja Ende Februar endlich das, was ich schon ganz, ganz lange vorhatte. Ich habe, das weißt du
endlich
ja.
Endlich mal DJ
schon,
sein.
Haben wir heute, wie bitte?
Endlich mal DJ sein.
Endlich mal. Ja, nee, ich habe tatsächlich ja schon, ich lege ja seit über 5 Jahren auf dieser 80s-Party auf, haben wir ja schon häufiger drüber gesprochen. Und ich habe eigentlich schon seit eh und je gedacht, das, was mit den 80ern im Gay-Sektor funktioniert, ist vorprogrammiert, dass das auch mit 90ern und 2000ern funktionieren kann und muss sogar, meiner Meinung nach. Ich habe mich nur so ein bisschen länger umgeschaut, um eine geeignete Location zu finden. Und am Ende hat das Übel und Gefährlich angebissen. Und da habt ihr auch schon mal gespielt, ne?
Da haben wir jahrelang gespielt.
Ja, aber auch im Bunker?
Ja, natürlich. Übel und Gefährlich, im großen Übel und Gefährlich. Das war die Übergangsphase zwischen dem alten Mojo, bevor es abgerissen wurde, und dem neuen Mojo, Reeperbahn 1.
Genau.
Da sind wir ausgewichen sozusagen, ich glaube, bestimmt 3-4 Jahre ins Übel und Gefährlich.
Ja, super. Ich bin im Turmzimmer. Das ist ja der kleinere Bereich. Das kann man ja auch trennen. Das ist den Hauptsaal und das Turmzimmer hinten. Das fand ich immer schon toll. Das Turmzimmer, da war mal über zehn Jahre lang eine richtig tolle Veranstaltungsreihe namens Misshapes. Die waren eher so auf Alternative und Indie-Musik konzentriert. Und da haben wir wirklich jeden Monat gefeiert und es war so toll. Und die Misshapes ist leider nicht mehr da, beziehungsweise doch einmal im Jahr machen sie halt einmal im Jahr machen sie eine Party. Und genau, aber nicht mehr im Turmzimmer. Das heißt, das Turmzimmer war, so was den Gay-Sektor angeht, eigentlich jetzt relativ frei. Meine Freundin Felicia, die ist mit ihrer Drag-Show auch umgezogen ins Große. Und die Jungs und Mädels im Übel und Gefährlich waren mega angetan. Ich hatte dann auch so eine optische Idee und so. Und dann haben wir das Ende im Spätsommer letzten Jahres eingetütet. Und für das erste Quartal 2025 terminiert. Und ja, und jetzt geht's in die eingemachte Promo-Phase. Und genau, habe ich letzte Woche alle Flyer rausgehauen. Jetzt
Man
irgendwie
muss jetzt natürlich
Vorverkauf
noch mal
gestartet.
eins sagen, was du gar nicht gesagt hast. Die Party heißt, wie heißt die Party?
Die Party heißt Neon Kids.
So, hast du nämlich nicht gesagt. Und
Genau,
wir
die
reden von
Party
der
heißt
Stadt
Neon.
Hamburg. Und
Exakt.
das
Ja,
ist ja auch für
genau.
die, die nicht aus Hamburg kommen, die haben
Ja,
es vielleicht
klar,
nicht
das
ganz
muss man natürlich
verstanden.
alles erwähnen.
Und das Übel und Gefährlich ist ein lange, lange existierender Club in dem riesengroßen alten Bunker an der Feldstraße. Das ist jetzt kein normaler Bunker, sondern der ist bestimmt 50, 60 Meter hoch, schätze ich mal.
Genau, also
Da
eine
ist das
mega urbane Adresse, weil
ganz genau.
du fährst da mit den Fahrstühlen irgendwie in den Bunker rein und beziehungsweise hoch, in diesem Fall in den, glaube ich, vierten oder fünften Stock.
Ja, wobei die Stockwerke sind alle 5 Meter. Also das ist nicht ein normales Stockwerk.
Ja, und ich habe mich mega gefreut, dass die zugesagt haben und dass wir das da jetzt starten können. Und da ich ja sowieso auch also seit 1997 auflege und im Grunde diese Zeit wirklich hautnah miterlebt habe, freue ich mich da riesig drauf. Also die Party ist ausgedehnt auf 90s, 2000s, also im Grunde all das, was in den 90ern und 2000ern abging. Und ich lege gemeinsam auf mit meinem alten Freund Sven Enzelmann, mit dem ich ja im Grunde durch die ganzen 2000er durch auch im Hamburger Kirr aufgelegt habe. Also dem vertraue ich blind. Und ja, und da wechseln wir uns ab und da freue ich mich schon drauf. Ich habe mir auch diverse tolle kleine Sachen überlegt. Und das geht jetzt in die heiße Phase sozusagen. Ja, und übrigens, ansonsten war ich noch im Michael Jackson Musical. Da war ich ja letzte Woche Samstag. Hatte ich, glaube ich, gesagt oder erzählt.
Genau, ja, hast du angekündigt.
Und ich muss ehrlich sagen, ich kann das wirklich wärmstens empfehlen. Ich bin wirklich kein großer Musical-Fan, aber das hat mich wirklich schwer begeistert, muss ich sagen. Richtig, also richtig, eine richtig tolle, durchdachte Show. Und das Tolle ist halt, selbst wenn man nicht so musicalmäßig interessiert ist, so wie ich, ist das halt bei Michael Jackson, bei so einem Thema wie Michael Jackson trotzdem cool, weil das halt Popmusik ist, ne? Also die man halt auch im Laufe der Jahre mitgekriegt hat, so wie wir ja in der Michael Jackson-Folge ja auch intensiv berichtet haben. Und dazu kommt eben auch noch, dass mein Schlagzeuger da ja auch trommelt und der hat da auch getrommelt und das war auch richtig toll und Wahnsinn, richtig beeindruckt war ich, muss ich sagen.
Sehr schön. Kommen wir zum Tipp, würde ich sagen.
Ach ja, stimmt, kommen wir zum Tipp. Ja, wir haben ja heute eine sehr elektronische Folge. Das ist auch so ein bisschen dein Kerngebiet, ne? Kraftwerk haben wir ja heute. Und da bin ich schon mega gespannt drauf, was du auch so alles so raushaust. Du bist ja echt so ein Profi oder ein Spezi oder ein richtiger Kenner. Und deswegen habe ich mal überlegt, Mensch, was kann man für einen Tipp dann in die Richtung zumindest bringen, was mir so in den letzten Wochen über den Weg gelaufen ist. Und da kam ich auf Röyksopp. Röyksopp haben ja in den letzten, wann war das? Ich glaube im Jahr 2022 ein Triple-Album rausgebracht namens Profound Mysteries. Und das ist übrigens dahingehend auch interessant, weil die Albumcover und die Singlecover alle komplett mit KI erstellt wurden. Das sind so ganz komische Gebilde, die man überhaupt gar nicht so richtig erkennen kann, wo man gar nicht richtig weiß, was das eigentlich alles ist. Aber jetzt haben sie gerade, beziehungsweise im Dezember, haben sie ein Ambient-Album rausgebracht, was sich dieser Platte widmet. Das heißt Nebulous Nights, an Ambient Excursion into Profound Mysteries. Und das ist echt hörenswert, muss ich sagen. Genau, und deswegen ist mein heutiger Tipp ein Song von dieser Platte, und zwar heißt der Dandelion Pleasantees. Es ist sehr ambientmäßig und sehr elektronisch. Und ich glaube, wenn Kraftwerk nicht existiert hätten, würde es diese Platte auch nicht geben, weil
Wie
Kraftwerk
so
ja so,
viele.
genau, wie so viele, weil Kraftwerk halt so einen unglaublichen Einfluss auf die elektronische Musik hatte.
Da kommen wir
Raphael,
dann
was ist
zu.
dein Tipp für
Mein
heute?
Tipp ist auch sehr elektronisch, und zwar bringen die etwas Älteren, und du wirst es wahrscheinlich auch kennen, wo du noch so jung bist, A Flock of Seagulls bringt ein neues Album raus dieses Jahr.
Wow.
Und die haben vor ein paar Monaten schon eine Single rausgebracht dazu. Und die ist auch auf dem Album drauf. Die ist praktisch ausgekoppelt ein halbes Jahr, bevor das Album kommt, wenn es überhaupt jetzt kommt, aber es kommt dieses Jahr. Und der Titel heißt Some Dreams. Und es ist im Grunde, erkennt man auch sofort Flock of Seagulls. Also für die,
Super.
die jetzt nicht mehr genau wissen, Iran zum Beispiel war so ein Flock of Seagulls-Titel. Ich fand Flock of Seagulls in der Synth-Pop-Zeit Anfang der 80er war immer sehr herausstechend, weil die sehr viel mehr mit Flächen gearbeitet haben und
Ja.
mit zusätzlich mit Gitarren, die das Ganze aber nicht rockig wirken lassen haben, aber es war
Ja.
so ein bisschen sehr speziell, fand ich. Und es war immer so, diese Flächen haben das Ganze so sehr, ja, das war schon sehr New Romantic auch so, das fand ich
Total.
also, ne? Und genau, Some
Das
Dreams von Flock of Seagulls.
Sun Dreams.
Some Dreams.
Some Dreams. Ach, super.
Genau.
Da fühlte ich mich übrigens mal sehr geehrt. Ich habe ja einen Titel von meinen Songs auch auf der Disco Boys Volume 5, glaube ich, auf eurer Compilation. Und ihr habt ja euch angewöhnt, immer Songs auch zu kommentieren.
Ja, im
Und
Booklet,
da
genau, ja.
hast du über meinen Song gesagt, dass man die Einflüsse ganz klar hört. Und da hast du auch A Flock of Seagulls erwähnt.
Ja, da erinnere ich mich auch. Genau, das stimmt
Super,
auch.
da fühlte ich mich sehr geehrt und ja, fand ich
Ach, du
toll.
hast doch da alles
Schön war
abgeguckt,
das.
gib's doch zu. Das
Jetzt finde ich es nicht mehr toll. So.
Nee. So, aber kommen wir zum Thema, würde ich mal sagen. Sonst wird es ja nichts mehr heute hier. Also Kraftwerk ist das Thema.
Genau.
Und das ist natürlich für mich jetzt ein bisschen schwierig, weil ich könnte da 8 Stunden drüber referieren, das will kein Mensch hören. Das heißt, wir müssen uns natürlich, was heißt, wir müssen gar nichts, aber um was geht es bei Kraftwerk? Also was ist so dieses wirklich Wichtige, wenn man über Kraftwerk redet? Und du hast das ja schon vorhin ein bisschen angeteasert, die Wirkung oder den Einfluss auf die Musik danach. Ich glaube, das ist auch der Kern, über den man dann redet. Was war eigentlich an Kraftwerk so besonders, dass sie so zu so Pionieren gemacht hat, die praktisch, die man heute in jedem elektronischen Stück irgendwie hört. So, und das ist, glaube ich, der Punkt, ne? Und da macht es, glaube ich, wenig Sinn, wenn man jetzt chronologisch durchgeht. Wir machen das sowieso so ein bisschen, wo kommt das her? Wie haben die angefangen oder so? Aber ich glaube, es gibt so eine sehr provokante Frage, die schon seit 20, 30 Jahren so kursiert. Das ist ist Kraftwerk einflussreicher als die Beatles? Ne? Und an dieser Frage kann man sich gut abarbeiten. Da kann man alles nennen und dann kommt man auch zu einem Punkt am Ende. Das finde ich eine interessante Frage. Man setzt da extra ein Fragezeichen hinter, aber meiner Meinung nach muss da gar kein Fragezeichen mehr hinter. Na, also es gab so, davor gab es nochmal so einen Zwischenstand, was das anging. Da hieß es, glaube ich, die New York Times hat das mal geschrieben, dass Kraftwerk die Beatles der elektronischen Tanzmusik sind. Was trifft es natürlich auch.
Ja, das hatte
Ne?
ich auch mal gehört, beziehungsweise hört man das ja an allen Ecken und Kanten. Übrigens auch von den Acts, von denen man teilweise auch so Fans ist, ne? Also wir, die wir in den 80ern halt auch groß geworden sind, haben natürlich Bands wie Ultravox, Depeche Mode und in meinem Fall natürlich auch Duran Duran mega gefeiert. Und alle haben etwas gemeinsam. Sie alle schwärmen von Kraftwerk so, ne? Aber Raphael, was mich mal so interessieren würde, wo würdest du denn mal so ansetzen, um mal vielleicht zu erklären, wo das eigentlich alles so herkommt? Wie haben die Jungs da überhaupt so hingefunden? Denn wenn ich so mich richtig erinnere, hatten sie auch mal so eine Vor-Elektro-Zeit, oder? Die haben noch ganz anders angefangen eigentlich, oder?
Ja, sie haben erstmal sowieso ganz anders angefangen, nämlich als da hieß die Band noch Organisation. Diese haben sich 1968 gegründet und
Ach,
die,
wow, echt?
ja, und wenn man danach, ich weiß das, weil ich über das Thema Kraftwerk Vorträge habe. Also im Rahmen eines anderen Vortrags rede ich sehr viel über Kraftwerk und es war auch immer schon so ein bisschen mein Steckenpferd. Also das ist jetzt, das ist natürlich ein bisschen Teile daraus, die ich weiß, die erzähle ich hier gerne. Also diese Band an sich, das gab am Anfang 2 Gründungsmitglieder, das war Ralf Hütter und Florian Schneider, ist auch immer Kraftwerk geblieben.
In welchem Jahr ungefähr? Wann ging es los?
68. 1968. Und da wichtig in dem Zusammenhang ist, dass die aus Düsseldorf kommen, weil die Hintergründe dieser Band und auch allem, also den ersten Mitgliedern, die dann dazu kamen, die liegen in der, in den Hochschulen der Stadt, also in der Kunstakademie, wo Gerhard Richter und Josef Beuys unterrichtet haben, und ein späteres Kraftwerk-Mitglied, Emil Schult, hat unter Beuys noch gelernt. Und das war so eine sehr intellektuelle Szene. Und in dem Zusammenhang war es auch so, dass viele von denen auch nicht unbedingt arm waren. Das spielt eine große Rolle, weil der Vater von Florian Schneider war ein sehr, sehr bekannter Architekt in Düsseldorf. Der hat zum Beispiel den Köln-Bonner Flughafen gemacht, also geplant und umgesetzt. Und der war sehr wohlhabend. Und durch das Geld, was diese Familie hatte, konnte sich ein Florian Schneider auch sehr früh schon, das hatten wir in anderen Folgen auch schon, Synthesizer oder Teile für Synthesizer kaufen oder Leute engagieren, die ihm und Kraftwerk später die Synthesizer gebaut haben, die es noch gar nicht gab. Das hätte sonst kaum jemand machen können. Also das sind so ein paar Grundlagen schon mal, die wichtig sind für das, was dann danach kam. Also 68 Organisation, ein Album, das hieß Tone Float, das haben sie 1970 aber erst veröffentlicht. Und
Aber nicht
das gab,
unter dem Namen Kraftwerk.
nein, unter dem Namen Organisation. Und
Ach so.
vor allen Dingen lustigerweise gab es das Album gar nicht in Deutschland, das gab es nur in England. Das wusste ich übrigens auch nicht, das fand ich sehr interessant. Dann haben sie sich aber sehr schnell in Kraftwerk umbenannt. Lustige Anekdote, die englische Plattenfirma wollte das nicht, weil das ein deutsches Wort war, was in England niemand versteht. Das heißt, die ersten Sachen, als sie schon Kraftwerk in Deutschland haben, haben sie trotzdem unter Organisation in England veröffentlicht, weil die Plattenfirma das nicht wollte. Das sind so lustige, finde ich immer sau lustig aus der heutigen Sicht. Sowieso beim Thema Kraftwerk muss man grundsätzlich mal sagen, spannend aus der heutigen Sicht ist Kraftwerk für, ich habe eine lustige Anekdote neulich gehabt in einem Studio, wo wir produziert haben. Da war dann ein jüngerer Kollege, der super produziert, also richtig gut mit dem Ganzen, mit der Technik umging. Und dem hat der Kollege, mit dem ich dort bisher gearbeitet habe, gesagt, das ist übrigens der Raphael, und das ist der totale Experte der elektronischen Musik und ganz wichtig, der hat auch viel Ahnung von Kraftwerk. Und dann guckte der mich an und hatte noch nie was von dem Namen Kraftwerk gehört.
Nicht dein Ernst.
Doch. Und dann haben wir ihm was vorgespielt, das Model, also nimmst ein Model, kennt ja wahrscheinlich fast jeder, hat er noch nie gehört. Und da wurde mir wieder klar, über was man da redet und dass man nicht voraussetzen kann, dass erstmal das jeder kennt und schon gar nicht, dass jeder versteht, selbst wenn er Kraftwerk kennt, was die eigentlich für einen Einfluss haben, auf das alles, was nachher kam. Das kann man an guten Beispielen erklären, aber das erklärt sich nicht selbst. Die meisten Leute haben das noch nie gehört, dass das so
Ja,
ist.
ich hatte mal so ein ähnliches Erlebnis in München in einem Tonstudio, in dem ich unterwegs war. Das kann man nicht ganz vergleichen mit jetzt Kraftwerk oder so, aber da haben die beiden Jungs, die da gerade irgendeinen Song gemischt haben, sich so total begeistert Frozen von Madonna angehört, wie geil das klingt. Und ich habe dann halt so erwähnt, ja, das war damals auch eine echte Bombe und so. Es ist halt William Orbit, ne? Und die so, wer?
Ja
William
gut,
Orbit, das ist der
ja.
Produzent, der das produziert hat. Kann man nicht immer so voraussetzen, aber bei
Nee.
Kraftwerk ist schon ganz schön krass, finde ich, wenn man sich mit Musik beschäftigt
Naja,
und
du
das noch
musst,
nie
man kann
gehört
das
hat, ist schon abgefahren.
ja, aber man kann natürlich, wenn man kann natürlich vielen erklären, dass wie viele Leute sich eigentlich auf Kraftwerk beziehen. Ne? Also die gesamte Elektro- und Hip-Hop-Bewegung bezieht sich auf Kraftwerk, ne? Weil Afrika Bambaataa 1981 das eins der wichtigsten Kraftwerk-Samples be benutzt hat und damit diese Musikrichtung ganz weit nach vorne gebracht hat. Beziehungsweise war es nicht Afrika Bambaataa, sondern das Album hat Arthur Baker produziert. Der hat das benutzt, das Sample. Und dass sich dann schon viel, viel früher in den 70ern schon David Bowie auf Kraftwerk bezogen haben. Er im Grunde das David Bowie das ein Album von Kraftwerk, nämlich das Album Autobahn, war er praktisch die Werbekampagne dafür. Also wenn David Bowie nicht gewesen wäre, kann es gut sein, dass dieses Album völlig erfolglos geblieben wäre. Aber er hat überall
Interessant.
erzählt, hört euch dieses Album an. So, und David Bowie, den kennt, glaube ich, dann doch jeder. Und wenn man dann weiß, dass Leute sich wie David Bowie, diese drei Berlin-Alben, die er gemacht hat in den 70ern, das war ganz stark unter dem Einfluss von Kraftwerk. Dann haben sich Iggy Pop, Gary Numan, selbst Giorgio Moroder bezieht sich auf Kraftwerk. Joy Division, also späteres New Order, erzählt ganz viel von Kraftwerk in Interviews, selbst U2. Ein ganz wichtiger Band war OMD, von dem habe ich mal gehört, dass sie schon in den 70ern auf einem Kraftwerk-Konzert waren und dann gesagt haben, wir schmeißen unsere Gitarren weg und wollen nur noch elektronische Musik machen. Und also ganz klares Erbe Und auf OMD bezieht sich Depeche Mode. Also Depeche Mode bezieht sich indirekt eben auch auf Kraftwerk, Human League, selbst Daft Punk sagt
Was meinst du mit
uns.
indirekt? Wieso indirekt?
Naja, weil Depeche Mode hat sich schon auf OMD bezogen, die wiederum sich auf Kraftwerk beziehen.
Tatsächlich, Depeche Mode haben sich auf OMD
Ja,
bezogen.
OMD hat schon 2 Jahre vorher diesen Sound gemacht.
Ach, okay, das war für mich so ein bisschen eine Ära.
Nee, die waren
Das
schon
ist
2 Jahre
spannend.
vorher dabei. Und jetzt heute sind Bands wie Daft Punk, gibt es nur, weil es Kraftwerk gibt, das sagen sie auch. Und aufgrund dieser Musik, über die wir vielleicht noch ein bisschen reden, was hat Kraftwerk eigentlich genau gemacht und warum haben sie es gemacht und wie haben sie sich da unterschieden?
Ja.
Aus der Musik ist ja letztendlich das gesamte Techno, also Detroit Techno direkt, also die Protagonisten von Detroit Techno, also Jeff Mills, Derrick May, die huldigen Kraftwerk. Ganz
Ja.
klar, also das ist die Blaupause für die Musik, die die gemacht haben.
Aber noch mal ganz kurz zurück zu deinem Erlebnis in dem Studio mit dem
Ja.
mit dem Kollegen, der das
Ja.
nicht kannte. Wie alt war denn der ungefähr?
Ja, der war keine 18. Also ich hätte den geschätzt auf Mitte 20, Anfang 30.
Ja, okay,
Ich kann mich
gut.
nicht genau
Aber
erinnern.
dann war der ja nun auch nicht Mitte 40, so, ne? Weil ich stelle mir gerade die Frage, ob es dann auch naturgemäß dann irgendwann so ist, dass die Generationen natürlich gewisse Dinge for granted nehmen, die andere Menschen natürlich erarbeitet haben. Also jetzt zum Beispiel im Tanz, also wenn Leute halt irgendwie sich für Tanz entscheiden und Choreografien machen oder so. Ich weiß nicht, ob die alle unbedingt immer gleichzeitig auch was von Fred Astaire oder Gene Kelly gehört haben,
Überhaupt
die ja
nicht.
nun wirklich
Ganz.
wegweisend waren für den Bereich Tanz. Das ist eben der Punkt, ne?
Ist so. Das ist so.
Ne, das ist einfach so gesetzt einfach und wird vielleicht gar nicht mehr hinterfragt.
Ganz genau. Und das ist so. Und deswegen machen wir einen Podcast darüber und erzählen die Geschichte von Kraftwerk. Vielleicht gibt es ja jüngere Leute, die da noch ein bisschen was lernen können über die Musik, die sie den ganzen Tag im Radio eigentlich hören.
Ja, spannend, aber wir waren da ja in der Zeit, wo sie halt angefangen haben, ne? Mit Krautrock war das doch auch, oder nicht?
Genau, also das nannten die Angloamerikaner, also England und Amerika, waren riesen Krautrock-Fans, die haben das so genannt. Da hat sich gerade, also weil die Frage, die du vorhin gestellt hast, wie haben sie eigentlich, sie haben ja ganz anders angefangen, die bezieht sich wahrscheinlich auf die ersten 3 Alben, die nämlich noch überhaupt nicht das war, was man dann später von Kraftwerk kannte. Also sie haben natürlich Krautrock gemacht und Elektronik eigentlich nur als sphärische Elemente eingesetzt, wenn
Und als
überhaupt.
Zusatz, ne, in dieser
Genau.
Phase. Welche Jahreszahlen sind das so ungefähr?
Ja, wir reden von 1970 bis 73.
Ja, oh ja, okay.
Weil 1974, also es gab das Album, muss ich kurz überlegen, Organisation das erste 70 kam Kraftwerk 1, also das heißt eigentlich Kraftwerk, heute wird es Kraftwerk 1 genannt, weil 72 kam nämlich das Album Kraftwerk 2. Übrigens aus Album Kraftwerk 1, ganz interessant, wer noch die Fernsehsendung Kennzeichen D kennt, die
Ja.
Titelmusik war ruckzuck von einem Titel vom Kraftwerk-Album. Kraftwerk, also vom ersten Kraftwerk-Album eigentlich, ganz interessant. Dann kam das dritte Album, das hieß einfach nur Ralf und Florian. Und dann kam Autobahn 1974 und
Ja,
das war
und das
das
ist ja eine
erste
Bombe, ne?
rein elektronische
Ja.
Album, was definitiv mit Krautrock nichts mehr zu tun hatte.
Ja.
Und da
Wahnsinn.
war der Wendepunkt. Und interessanterweise, ich will nicht sagen, das ist verleugnen, aber in den letzten 20, 30 Jahren haben die nie über diese erste Phase geredet. Wobei man dazu sagen muss, speziell Kraftwerk ist natürlich lustig, weil Kraftwerk redet sowieso nie. Also
Okay.
ich kenne nur ein bekanntes Interview von 1981 mit Ralf Hütter ist das, glaube ich, vom österreichischen Fernsehen. Das ist das einzige bekannte Interview im Fernsehen, was Kraftwerk jemals gegeben
Oh,
hat. Und
wow.
dann sagt Ralf Hütter den bekannten Satz: Wir machen Musik, weil wir nicht reden können. Und das haben sie durchgezogen bis heute. Also
Spannend.
die hassen Personenkult, die lassen Musik für sich sprechen und das haben sie sehr authentisch hinbekommen auch,
Wahnsinn.
finde ich heute.
Aber wo wir gerade bei Autobahn sind, nur mal ganz kurz, um mal zu erklären, was für ein Riesending das eigentlich damals war. Die Zeitschrift Musikexpress hat 2019 dieses Album als einflussreichstes deutsches Album aller Zeiten gekürt. Es gab im Musikexpress so eine Liste der 100 einflussreichsten Alben und das Album haben sie auf Platz 1 gesetzt. Übrigens
Ja,
auch mit
das.
einer kleinen Edition, mit einer kleinen Vinyl-Edition von der Single-Version von Autobahn in einer blauen Vinyl. Toll, habe ich mir
super.
gekauft damals. Das war
Krass.
mega spannend, das auch zu lesen, was das für ein Einfluss eigentlich damals war.
Interessant an Autobahn ist aber der internationale Erfolg von Kraftwerk, weil vorher war das so bestimmte Freaks, die Krautrock und Kraftwerk in den USA gehört haben. Da gab es eine Riesenszene, aber das war kommerziell völlig erfolglos, bis Autobahn kam. Die Platte Autobahn war nämlich ganz nebenbei, neben den anderen wirklich nicht guten Chartplatzierungen von Kraftwerk. Die hatten nie wirklich einen Hit, der hoch in den Charts war, bis heute nie. Aber Autobahn war 1974 Platz 5 in den US-Charts.
Ach, wow.
Und da gibt es die lustige Anekdote. Ich glaube, das habe ich schon mal erzählt. Das kann sein, dass es nur deswegen so war, weil die singen ja da immer mit ihren Roboternstimmen, wir fahren, fahren, fahren auf der Autobahn. Ich glaube, das habe ich mal erzählt. Und die Amis haben immer verstanden, fun, fun, fun auf der Autobahn.
Okay.
Und deswegen kann es sein, dass das so ein Hit geworden ist,
Aber
weil die
ist
es einfach falsch
Autobahn nicht auch so
verstanden
ein
haben.
Begriff, den man in den Staaten sowieso
Ja,
auch
ein Auto,
kennt?
ja, aber
Wie
fahren kennen
Kindergarten?
die nicht. Aber fun, fun,
Ist
fun.
klar.
Also Spaß,
Ja,
Spaß, das
das hab
verstehen
ich
sie
schon
schon.
verstanden.
Nee.
Aber Autobahn an sich ist
Genau.
so ein ähnliches Wort wie Kindergarten, ne?
Genau. Weil gibt es ja diesen Mythos, dass nur in Deutschland kann man so schnell fahren, wie man will, auf der Autobahn. Das finden die alle toll, weil die das ja da nicht dürfen.
Ah, siehst du. Interessant.
Genau.
Ja, aber mit
So.
Autobahn ging es eigentlich, haben Sie sich doch eigentlich dazu entschlossen, total 100% auf Elektro zu setzen, oder?
Ganz genau. Obwohl habe ich mal bei Welcome to Rolls in meinem Facebook-Account mal gepostet, vor 8 Jahren, glaube ich schon, es gibt einen Ausschnitt aus dem Rockpalast-Mitschnitt 1970 in Soest. Wir reden von 1970. Das hört sich an wie Techno. Also da experimentieren sie schon mit Elektronik. Ich habe nur stark das Gefühl, also erstmal waren sie immer vi sehr visionär, was die Texte angeht, was die Technik, was die Grafik, das gesamte Erscheinungsbild, alles. Aber ich glaube, 1970 bei diesem Ausschnitt oder bei diesem Konzert, wenn man so will, so ein Mitschnitt in so einer Unimensa, glaube ich. Ich bin mir nicht sicher, ob sie da wussten, was sie da machen. Also, dass
Ja.
das die Zukunft der elektronischen Musik sein wird. Aber das ist ein interessanter Ausschnitt.
Spannend. Und
Aber
wie viele Mitglieder waren das denn damals in dieser ja sehr prägenden Zeit?
ja, es würde jetzt viel zu weit führen. Es waren, glaube ich, 20, 25 Bandmitglieder im Laufe der Zeit, aber es gab immer nur zwei Bandleader. Das war Ralf Hütter.
Ralf und Florian,
Ralf und Florian, genau. Ralf Hütter und Florian Schneider, der ja 2020 leider verstorben ist. Der ist aber auch schon ein paar Jahre vorher ausgeschieden aus der Band. Und dann gab es eigentlich in der Kernzeit gab es noch den Wolfgang Flür. Das ist der Schlagzeuger gewesen. Das war von 72 bis 87 war er, glaube ich, dabei.
Wow.
Und Karl Bartos, der hat später auch sehr viele elektronische Soloalben gemacht. Der war von 75 bis 80 dabei. Und diese Zeit, ich sag mal so alles zwischen 73 und Mitte 80, das war eigentlich wirklich die Kernzeit von
Genau,
Kraftwerk,
weil
wo alles
ich habe
passierte.
immer, wenn ich an Kraftwerk denke, immer vier Leute vor Augen.
Genau. Gut, es sind auch immer nur vier gewesen, weil die beiden Chefs, sage ich mal, haben die beiden anderen auch gerne ausgetauscht. Also vorher und nachher. Aber es würde viel zu weit führen, diese Geschichte zu erzählen. Eine
Okay.
Anekdote ist allerdings, der Wolfgang Flür, den Schlagzeuger, den habe ich mal persönlich kennengelernt, 2008. Und zwar im Rahmen seiner Buchveröffentlichung Ich war ein Roboter. Das ist ein lesenswertes Buch, weil er nämlich da die Hintergründe von Kraftwerk beschreibt, nicht nur musikalisch und wie visionär sie waren, sondern was intern in der Band abging. Also es war eben nicht alles so locker und so cool. Das war halt sehr, ich sag mal, die Hierarchien waren sehr klar in der Band. Genau das Gleiche schreibt auch ein Karl Bartos in seinem Buch Der Klang der Maschine. Also die beiden haben ein Buch rausgebracht und erzählen halt viel über die Hintergründe, wie es eigentlich intern in der Band abging. Aber Michael, also die Gründungsmitglieder, ganz am Anfang, da gehörte noch ein Michael Rother dazu. Das ist eine Ikone des Krautrocks und der elektronischen Musik. Der war auch nur ein Jahr dabei. Den habe ich auch mal persönlich kennengelernt, oder ich kenne ihn sogar noch, weil wir zwar im Jahr 2000 haben wir als Werbeagentur den Auftrag gehabt, alle seine analogen LPs umzuwandeln in CDs. Und das habe ich gemacht am Mac. Ich saß da, er saß neben mir eine Woche
Ach,
und ich habe im
lustig.
Grunde alle Cover, alles, was es gab von den alten Platten, umgewandelt in das CD-Format. Nur dieses Audio natürlich nicht.
Weil das damals
Und
noch nicht so gängig war und du Möglichkeiten
genau.
hattest, so, ne?
Ganz genau. Also die beiden kenne
Wow.
ich persönlich von Kraftwerk.
Und
Das ist
was hast du so mitgenommen aus
das
diesem
ist ein
Erlebnis
Freak.
so?
Also der Wolfgang Flür ist ein richtig, das ist ein cooler Typ, richtig cooler Typ. So der interessiert sich auch völlig natürlich für jede Musik, die jetzt aktuell neu ist an Elektronik und so, muss man dazu sagen, der Wolfgang Flührl ist deswegen eine Ikone. Der hat nämlich das elektronische Schlagzeug erfunden, 1974. Also ihm haben wir es zu verdanken, dass Schlagzeuger in der elektronischen Musik nicht mehr auf Trommeln hauen, sondern
Oh,
auf
wow.
sogenannte Drumpads. Das hat der erfunden. Also wo der Stick eigentlich nur einen Impuls auslöst, einen elektronischen Impuls, den du auch verwandeln kannst
Und
in
die
andere
Sounds
Sounds.
sozusagen
Ganz
getriggert
genau.
werden, nennt man
Das
das.
ist Wolfgang Flür, ne? Aber das ist stellvertretend für Kraftwerk, weil die haben sehr viele Sachen selbst erfunden, die es noch nicht
Wow.
gab.
Ja.
Ne? Also Michael Rother und Klaus Dinger gehörte noch ganz am Anfang dazu, weil es deswegen interessant war, Michael Rother und Klaus Dinger, die dann beide 72 schon nicht mehr dabei waren, die haben die Band Neu dann gegründet. Und das war
Ah.
für viele Krautrock-Fans war das praktisch die Band. Es
Ich
gab
erinnere
keine
mich noch an die
bessere.
Optik von Neu.
Genau, Neu, Ausrufezeichen in Neon auf Weiß
Ja.
war das erste Neu-Album.
Super
Das,
Name, echt.
genau,
Ja.
absolut. Und dann gab es noch einen Emil Schuld, den hatte ich vorhin schon erwähnt. Der war teilweise Texter bei Kraftwerk und aber auch vor allen Dingen war das der Grafiker. Der hat diesen ganzen Style gemacht von Kraftwerk damals.
Apropos Grafiker, ich habe letztens erst gelesen, dass dieses legendäre Autobahncover, so wie ich es kenne, ne, mit dem Verkehrszeichen im Grunde vorne drauf, ne, dieses sehr, sehr minimalistische,
Ist nicht das Originalcover. Nein.
das war gar nicht das Hauptcover
Nein.
von dem Album Autobahn,
Nein.
sondern das war eher so eine Reklamezeichnung, sowas so ein bisschen wie Reklame,
Nee, das
gezeichnete Szene auf
Originalcover
der
ist,
Autobahn, ne?
das ist eine Szene auf der Autobahn, wo beide Autos, das erste Auto, was ich glaube Florian Schneider hatte, weiß nicht, VW Käfer auf der einen Seite fährt und ein damaliges S-Klasse Mercedes aus den 60ern ein schwarzes auf der anderen Seite. Das fuhren die zu der Zeit. Diese
Ja.
beiden Autos sind zu sehen auf dem gemalten Autobahncover, genau.
Und das wusste ich überhaupt nicht. Und ich bin immer davon ausgegangen, dass das original ikonische Autobahncover war. Und dann habe ich irgendwann gelesen, dass sie das erst 2009 zur remasterten Version so
Ganz genau.
rausgebracht haben. Ist das
Ganz
so?
genau. Das ist so, ja.
Okay, krass.
Das ist so. Aber ich weiß, das ist natürlich diese ikonische Straßenzeichen für Autobahn. Das ist da drauf. Also weiß auf blau. Das ist
Ja,
richtig, genau.
ich dachte wirklich, das gehörte auch mit zu der Legende, dass die halt einfach dieses ikonische Verkehrszeichen im Grunde dafür verwendet haben.
Nee, das war nicht da. Das war
Aber
nicht das
wow. Aber
Originalcover, genau.
ich habe mal irgendwie so Covers gesehen bei Google, irgendwie mal gegoogelt und so, wo das trotzdem mit drauf war, auch dieses Zeichen so, ne?
Ja,
Auf
das ist auch irgendwo drauf.
ja.
Ich weiß gar nicht, ob es vom Innencover oder hinten raus, weiß ich nicht. Aber es ist drauf, weil das war auch der Style von Kraftwerk. Also neben der Musik hat Kraftwerk sich ja dadurch ausgezeichnet, dass sie halt immer sehr modern waren mit allem. Und dazu gehörte dieser Grafikstil auch
Ja.
dazu. Und ne, das Cover ist jetzt, also Autobahn war das erste, die Cover danach, die waren
Ja.
dann auch so. Also wenn man sich jetzt die weiteren Alben mal vor Augen hält, wenn man sich die Cover anguckt, merkt man das auch sofort. Also Radioaktivität, was dann kam danach, Transeuropa Express, Wahnsinnscover, wo sie so ikonisch die vier Köpfe da erst drauf
Ja,
waren. Später
super.
übrigens war da auch ein TEE drauf. Dann Mensch-Maschine und so, alles, was dann kam, Computerwelt. Und das war natürlich typischer Kraftwerk-Grafikstyle auch.
Ja, aber wo wir gerade bei Autobahn stehen geblieben sind, sollte man einen Namen auch nicht unerwähnt lassen. Ne? Conny Plank ist der Studiobesitzer und auch ziemlich legendärer Musiker, der in dem Kraftwerk das Album aufgenommen haben, richtig?
Ja, wobei das eine eigene Geschichte ist. Conny Plank war natürlich die Ikone der Produzenten elektronischer Musik damaliger Zeit, und zwar national und international. Also Conny Plank hat übrigens dieses erste Kraftwerk-Album, als sie noch nicht so hießen, das Organisation, dieses Toneflows-Album, auch schon aufgenommen 1969. Und ich weiß nicht, wie es zu dieser Fügung kam, also dass sie zu der Zeit schon zusammengearbeitet haben, weil da war Conny Plank jetzt auch noch nicht so bekannt. Da hat übrigens in Wülperath bei Köln auf dem Bauernhof sein Studio. Das war legendär, weil alle Bands, die da aufgenommen haben, mussten dann auf seinen Bauernhof
Ja,
kommen.
ich habe da meine, du gibst eine großartige Doku drüber,
Ja,
ich
da gibt es
weiß.
auch eine tolle DVD, Conny Plank. Also wen das interessiert, super interessant. Hat seinen Sohn produziert und hat dann alle alten Aufnahmen gesammelt, auch diese Super 8 Aufnahmen, die von zu Hause gemacht haben, als dann zum Beispiel Eurythmics da waren, als Ultravox da waren. Brian Eno hat aufgenommen, Devo hat aufgenommen, er hat die deutschen Bands neu später produziert, er hat Deutsch-Amerikanische Freundschaft produziert, er hat Ideal produziert, er hat selbst Herbert Grönemeyer und die Scorpions, glaube ich, produziert. Und Killing Joke, mir fallen jetzt gerade nicht ein. Also
Wahnsinn.
das war wirklich, der hat, das war eine Ikone in der Hinsicht. Aber das Lustige daran ist halt wirklich, der sieht aus wie so ein, wie soll man das, ein bisschen wie Catweasel, wer das noch kennt. Also Vollbart und irgendwelche Strickpullis an. Und halt auf dem Bauernhof hat er sein Studio und dann kamen die da an, die Stars wie Mature und so Leute und ja, sind dann da, haben dann da auch gewohnt übrigens. Sehr lustige Geschichte und ein wirklich toller Produzent, der ganz früher mal beim NDR, glaube ich, in Hamburg war, den das dann irgendwie, der wollte da nicht keine Chefs mehr haben, die ihm gesagt haben, wie er produziert. Und dann hat er das gemacht und hat viel für Kraftwerk gemacht, genau, bis zum
Wahnsinn.
74er Autobahnalbum, exakt.
Autobahnalbum. So, und wie ging das dann weiter mit Kraftwerk? Und wie erklärst du dir auch mal jetzt persönlich, dass das Kraftwerk so einen enormen Einfluss auf die Musikwelt hatten?
Naja, also das ist halt, das ist ja die Kernfrage von allem. Und die, also ich glaube, ich habe das mal aufgeschrieben, Florian Schneider hat mal einen interessanten Satz gesagt oder in irgendeinem Interview geschrieben, weil wie gesagt, in Filmen gibt es das nicht. Die lebendige Kultur Mitteleuropas wurde in den 30er Jahren gekappt. Und all die Intellektuellen gingen in die USA oder nach Frankreich oder sie wurden eliminiert. Wir wissen warum. Wir nehmen diese Kultur der 30er Jahre an dem Punkt auf, an dem sie verlassen wurde und dies auf einer spirituellen Ebene. Das schreibt er. Und ich glaube, bei Kraftwerk merkt man, also er spielt auch auf diesen Nullpunkt in Sachen Musik in Deutschland. Also nach dem Zweiten Weltkrieg 1945 war das der sogenannte Nullpunkt. Bei vielen Sachen ja eben auch in der Musik. Da gab es in Deutschland eigentlich nur noch Marschmusik und klassische Musik, für die Deutschland bekannt waren. Aber alles andere gab es nicht mehr. Deswegen musste man 20, 30 Jahre auch die Musik eigentlich importieren. Also es gab ja nur angloamerikanische Musik im Popbereich in Deutschland, so richtig. Und Kraftwerk waren dann die praktisch diese Krautrock-Experiment, diese Versuche mit Elektronik in den Popbereich geführt haben. Also, ne, das ist, die waren die Musikpioniere der Populärmusik durch Elektronik, würde ich mal sagen. Das gab es sonst nicht. Das waren die ersten. Und das, und was man später Elektropop genannt hat. Und das kam natürlich auch durch diese typisch deutschen Tugenden, sehr perfektionistisch zu sein und sehr zukunftsorientiert mit Elektronik. Und das ist schon so ein sehr deutsches Ding. Und das war die Grundlage dafür, dass die, glaube ich, in dem Bereich dann Pioniere geworden sind. Also hier nochmal die Frage, sind Kraftwerk einfach oder warum könnten Beatles Kraftwerk einflussreicher sein als die Beatles? Das ist genau das, dass sie halt mit einer, im Gegensatz zu den Beatles, die ja nichts Neues, die haben im Grunde nichts Neues gemacht. Die beziehen sich ja auf sehr, sehr viele Genres, die es schon davor gab. Sie waren halt geniale Komponisten und Texter, die Beatles. Aber das, was Kraftwerk erstmal eigentlich nicht war, aber was Kraftwerk halt gemacht hat, und das ist das, was sie in die Zukunft katapultiert hat, nämlich sie waren die ersten, die halt komplett elektronisch produziert haben. Und das haben danach fast alle gemacht. Das hat vorher niemand gemacht. Und interessanterweise, nämlich nicht wie bei den Beatles, hörst du bei, interessanter Fakt, das fiel mir auch gar nicht so ein, du hörst bei Kraftwerk keinen musikalischen Einfluss von früher. Das ist
Interessant.
fast nicht möglich. Und
Ja.
Kraftwerk benutzt auch keinerlei Samples, die Beatles schon. Kraftwerk hat nie Samples benutzt.
Interessant.
Außer, es
Ja.
gibt eine interessante Ausnahme. Du wirst, wenn ich das jetzt sage, wirst du es kennen, aber nicht wissen. 1978 kam ja das Model raus. Und da gibt es ja die Textpassage, sie trinkt in Nachtclubs immer Sekt korrekt.
Ja.
Und das Wort korrekt ist ein Sample von einem Barkeeper in einer Bar, den sie aufgenommen haben.
Ach nein,
Das ist
okay.
lustig. Das ist, glaube ich, das einzige Sample, was Kraftwerk
Einziges
gibt.
Sample.
Ja, genau.
Ja, und sie haben natürlich auch Maßstäbe gesetzt im Bereich elektronischer Musik, weil sie eben durch diese ganzen technischen Neuerungen auch Sachen verwendet haben, die bis dato relativ unbekannt waren, wie zum Beispiel der Arpeggiator. Das ist im Grunde ein Gerät, wo man einen Akkord drückt und dann eben nicht die drei, zum Beispiel drei Klänge gleichzeitig stattfinden, sondern hintereinander. So, das ist ein Arpeggio. Und genau das haben Kraftwerke ja auch ohne Ende eingesetzt. Und auch das war, glaube ich, relativ neu, oder?
Ja, das war sehr neu, weil das auch vorher so in der Form fast gar
Genau.
nicht ging.
Und das kann man auch mal erklären. Also das muss nicht nur so eine Dreierabfolge sein, sondern das kann auch eine Zweierabfolge sein. So, und wenn man sich überlegt, was für ein Ozean das an neuen Ideen bedeutet, ja, also du kannst ja da beispielsweise Bassläufe mitmachen oder dich auch inspirieren lassen. Und das ist halt ein riesengroßes Feld. Und das haben Kraftwerk halt grandios besetzt.
Ja, wobei denn es gibt, wichtig ist zu erwähnen, dass man das bei Kraftwerk nicht wie heute hat bei Kraftwerk der Computer nicht die Musik gemacht. Das war immer noch der Mensch. Das ist ein ganz großer, wichtiger Unterschied. Zu der Zeit war es halt so, da musstest du diese Technik so beherrschen, dass sie war am Ende des Tages aber nur ein Werkzeug, weil deine Idee war immer noch total ausschlaggebend. Und das
Natürlich,
Spannende
ja.
bei Kraftwerk ist natürlich, dass sie Melodien komponiert haben, die so zeitlos sind, dass sie heute genauso funktionieren wie früher. Also wer sich heute mal ein Kraftwerk-Album, also ich sag mal ab Ende 70er bis Mitte 80er anhört, das hört sich an, als wenn es von heute wäre. Ne? Und nicht umsonst hat zum Beispiel Coldplay in ihrem Hit Talk komplett Computerliebe gesampelt. Ja? Oder Rammstein hat es auch gemacht bei Radio, den Titel Radioaktivität. Also es spielt bei Kraftwerk spielt eben nicht nur die Technik eine Rolle, sondern dass sie auch noch geniale Melodien komponiert haben, die sehr zeitlos waren. Und ich finde, die haben halt, wenn es einen Soundtrack für die moderne Großstadt gäbe, also Großstadt bei Nacht, Kälte, Neon, Maschinen, Anonymität, aber eben auch Sehnsucht, dann ist das, kann das nur Kraftwerkmusik sein. Das war halt sehr typisch für Kraftwerk, diese Verbindung von Natur und Technik zu so einer Einheit, die halt genau das ausmacht, wenn man Kraftwerk hört. Das ist, ne, also dieses Großstadtthema, Roboter, Models, Schaufensterpuppen, das war einzigartig und das ist so zeitlos gewesen. Also das hat Kraftwerk schon ausgezeichnet bis heute. Und habe ich ja schon erwähnt,
Ja, im Grunde haben sie es der Welt vorgemacht, wie man digital Musik produzieren kann, ne? Also wie man elektronische Musik produzieren kann, weil sie
Genau.
eben die technischen Möglichkeiten hatten und weil sie auch die Leidenschaft dafür hatten, muss man ja auch mal sagen, ne?
Ja, aber ich sehe ja Kraftwerk aus der heutigen Sicht ist völlig klar, dass Kraftwerk aber natürlich auch ein Gesamtkunstwerk ist. Es geht eben nicht nur
Ja.
Musik. Also ich habe Kraftwerk oft live gesehen und da die Live-Performance, das war halt auch einzigartig. Ne? Da wurde schon sehr klar, um was es da geht. Also, dass es im Endeffekt Roboter sind. Also, dass es
Genau,
eben
das
nicht nur
ist im
darum geht,
Grunde
wir machen.
fernab, also zusätzlich zur Musik eigentlich ein Gesamtkunstwerk, wie sie auftreten, wie das ganze Design ist, wie das Styling ist. Das ist ein Gesamtkunstwerk,
Genau.
Kraftwerk, willst du sagen, ne?
Nicht umsonst heißt ein Album von ihnen Menschmaschine, weil das ist eigentlich Kraftwerk, die Menschmaschine. Ja,
Kann man mal
deswegen.
sehen, wie sehr Daft Punk
Ja.
eigentlich das eigentlich angelehnt haben, ne? Dass sie halt nie in Erscheinung getreten sind und nie ihre Helme abgenommen haben, ne? Das ist im
Genau.
Grunde inspiriert von Kraftwerk, ne?
Genau. Und deswegen ist es auch ziemlich egal, weil viele kritisieren ja, dass es letztendlich von Kraftwerk nur noch einer auf der Bühne steht heute und die anderen drei haben mit der Ursprungsband wirklich gar nichts zu tun. Die sehen ja immer noch so aus wie früher, also rotes Hemd, schwarzer Schlips, schwarze Hose oder eben da stehen halt wirklich Roboter, also Puppen. Wobei genau das ist ja die Philosophie, dass dort gar kein Künstler mehr stehen muss. Also das haben die schon in den 70er Jahren so gesehen. Die haben in den 70er Jahren auch schon Anti-Atomkraft-Songs gebracht. Die haben also sehr, sehr viel vorhergesehen. Also Computerliebe. Also wenn du dir die Texte anhörst, wo sie schon beschreiben, wo die Welt hingeht in den nächsten 30 Jahren, da muss man sich oder überhaupt über Computer zu singen, an 1980. Da habe ich überhaupt keine Ahnung, was ein Computer ist. Das war schon sehr, sehr visionär. Und interessanterweise ist es heute so, wenn du dir heute ein Konzert, auch ein Kraftwerkkonzert anguckst, dann ist es eigentlich die perfekte Verschmelzung mit dem Publikum, weil das Publikum heute mit dem Handy dasteht und das Konzert filmt. Das ist so eigentlich so eine logische Schlussfolgerung von allem. Das finde ich sehr spannend. Also auch eigentlich das gar nicht mehr wahrnimmt, sondern das nur noch mit dem Handy irgendwie betrachtet.
Du, und sag mal, und das ist dann einzig und allein nur noch Ralf Hütter, der dann da steht und
Ganz genau. Ganz
Und
genau.
alle anderen sind neue
Genau.
Bandmitglieder.
Ganz genau so ist es.
Wird das denn alles live gespielt überhaupt noch,
Nein,
an den Synthies da,
das,
den Sie stehen?
gut, das kann ich dir eigentlich gar nicht sagen, aber
Das kann man, konnte man bei Depeche Mode auch nie sagen, was da eigentlich gespielt wurde und was vom Band kam, ne?
also es gibt einen sehr interessanten Konzertmitschnitt von 81. Es ist, glaube ich, ich weiß nicht, wie die Tour, die haben ja eh nie viele Touren gemacht übrigens, aber ich glaube Mensch Maschine, die meisten Titel sind Mensch Maschine. Das müsste also irgendwie, wann war das? Ich glaube 1979 oder 80 ist diese Tour, oder Computerwelt ist es. Da stehen sie halt wirklich schon mit so einzelnen Geräten mit dem Kabel vorne auf der Bühne, am Bühnenanfang, und spielen alles auf so ganz kleinen, so kleinen Handcomputern irgendwie. Da war ich mir dann auch schon nicht mehr so sicher, ob jetzt Wolfgang Flöhe wirklich mit seinem Stick diesen da ein Pad berührt, keine Ahnung, aber das ist ein interessanter Mitschnitt, den man findet bei YouTube. Was da heute genau noch live ist und was nicht, weiß ich nicht. Aber das Ganze, so ein Konzert heute ist natürlich ein Wahnsinnsereignis. Also dann, die haben ja dann irgendwann diese 3D-Tour gemacht. Ich glaube, das war, überlegen, irgendwann 2010 oder 2011, wo es eben nicht nur um Musik ging, sondern es ging eben auch um die Optik. Ne? Das war das erste 3D-Konzert, was du wirklich mit, es war im 5.1-Sound, und es war mit 3D-Brillen. Also jeder Gast hat ein 3D-Bild bekommen. Das war schon spektakulär.
Ja, aber wo du das gerade so erzählst, dass du auch gar nicht weißt, was da jetzt nun eigentlich wirklich von ihm kam oder nicht, das ist ja sowieso, finde ich, etwas, was in der Übergangszeit, über die wir hier gerade reden, ne, irgendwie von handgemachter Musik, Beatles, 60er, 70er, 80er, auch im Grunde so ein bisschen eine schwere Geburt war, wenn ich das richtig einschätzen darf. Denn ich habe so ein bisschen den Eindruck gehabt, dass es in den 80ern noch ganz und gar nicht so easy pupisi war und jeder irgendwie open-minded alles gehört hat. Da haben wir auch schon häufiger mal drüber gesprochen, ne? Es gab Anfang der 80er die Fraktion auf der einen Seite und die Fraktion auf der anderen Seite. Also sprich einmal die auf sehr, sehr handgemachte Musik stehen, und da konntest du mit Kraftwerk nicht um die Ecke kommen, so legendär sie auch sind. Aber auch die haben damals sehr, sehr polarisiert. Und eben die Frage, ob jemand auf der Bühne irgendwie sich hinstellt und einfach nur auf den Knopf drückt und ein Band abfeuert, das war bis in die, also das war im Grunde bis in die, ins neue Jahrtausend ja immer so ein bisschen umstritten und immer so
Verpönt
ein
war das.
bisschen, wurde immer so ein bisschen mit
Gelächelt.
Skepsis beäugt. Und wenn
Ja,
man jetzt
die.
so über so Keyboarder spricht, die aber ein ganz anderes Selbstverständnis haben. Also Nick Rhodes zum Beispiel, ne? Der Keyboarder von Duran Duran, der ist jetzt auch kein Virtuose, was so seine Tastenkunst angeht, aber das will er auch gar nicht sein. Das ist nämlich immer der Unterschied. Und das wollten Kraftwerk eben auch nie sein. Die haben, wie du es gerade mehrmals auch schon beschrieben hattest, eher den Sinn darin gesehen, etwas ganz anderes, etwas Größeres sozusagen darzustellen. Und jetzt nicht irgendwie Menschen, die irgendwelche Skalen irgendwie hoch und runter beten können, sondern eben das Kunstwerk an sich, um das Kunstwerk an sich nach vorne zu bringen. Und so ist der Duran Duran Keyboarder, der, by the way, auch von Kraftwerk sehr, sehr beeinflusst wurde, so ist er auch drauf, ne? Also der sieht sich eher als Bastler. Und also ganz ehrlich, ich glaube nicht, dass, wenn man in ein Duran Duran Konzert geht, auch jetzt den Anspruch hat, da irgendwelche krassen Keyboard-Soli zu hören. Das will der auch gar nicht verkörpern. So.
Nö, ich glaube
Das
auch, also die,
verstehen immer viele Leute gar nicht,
ja, aber
dass Leute sowas gar nicht verkörpern wollen.
absolut, aber ich glaube, richtige Kraftwerk-Fans erwarten das absolut überhaupt gar nicht. Also die haben das Konzept schon total verstanden. Und du hast sicher recht, in den 80ern haben viele Kraftwerke überhaupt nicht wahrgenommen. Also die haben die wahrgenommen, weil das Model oder die Roboter in den Charts waren. Die haben das als Charts-Titel wahrgenommen. Okay, lustig, nett. Die Philosophie dahinter, über die wir hier die ganze Zeit sprechen, das hat die überhaupt nicht interessiert. Also wäre nie wieder ein Hit von Kraftwerk, wäre nie wieder, hätten sie nie wieder was gehört, wäre das auch völlig egal gewesen. Heute wissen, kann man ja schön erklären, eigentlich, was für eine Auswirkung ein Kraftwerk hatte. Martin Gore sagt, für alle, die in unserer Generation mit elektronischer Musik zu tun hatten, waren Kraftwerk die Paten. So, das sagt einer von einer Band, die alle toll finden und die auch alle wahrgenommen haben. Spätestens nach Enjoy the Silence, ja, Anfang der 90er. So, der sagt das über diese Band, und das ist ja schon, das ist ja ein Ritterschlag eigentlich, also von einer noch im Endeffekt viel größeren Band.
Natürlich.
Ne?
Darüber brauchen wir auch nicht zu reden, über die Bedeutung von Kraftwerk. Aber was ich nur sagen will, ist, dass es in der Zeit, also auch aus deiner Generation, Leute gibt, die bis heute das anzweifeln.
Ja.
So, ich habe jetzt zum Beispiel mit dem Bruder eines engen Freundes letztens zu Weihnachten telefoniert. Der ist so 13 Jahre, 14 Jahre älter als ich. Und der ist, mit dem haben wir über Musik geschnackt bis in die Ewigkeit. Und der kam dann auf einmal mit so, dann kamen wir auch auf Kraftwerk zu sprechen und das musst du ja auch mega gefeiert haben, fragte ich. Also Kraftwerk? Nee. Ganz ehrlich, das fand ich, ist völlig überbewertet und so. Und das, da ist er auch nach wie vor bei geblieben. Der findet das alles nicht einflussreich und gar nichts. Und das beobachte ich häufig, dass Leute so ein bisschen, die so in ihrer Bubble hängen bleiben, Entschuldigung, muss ich jetzt leider mal so feststellen, und sich nicht öffnen für andere Dinge oder so, dann da auch überhaupt gar keine Lust haben, sich mit gewissen Dingen auseinanderzusetzen. Und das finde ich immer so schade, wenn man das, also nicht diese Fähigkeit besitzt, mal über den Tellerrand hinauszudenken und dann darüber hinaus eben auch mal solche Zitate, wie du sie gerade genannt hast, mal ernst zu nehmen und zu sagen, Entschuldigung, das kommt schon nicht von ungefähr, warum
Es gibt noch.
Kraftwerk 2021 in die Rock'n'Roll Hall of Fame aufgenommen wurde.
Und zwar als erste und einzige deutsche Band ever.
Ja, so.
Und das ist ja ein
Und
relativ objektiver Beweis, finde ich. Also wenn man den haben will.
Ja, genau.
Ja, du hast recht. Aber das ist ja wahrscheinlich, gilt diese Mechanik nicht nur für Kraftwerk und nicht nur für elektronische Musik, sondern auch bei ganz anderen Sachen. Also du würdest, es ist genau wie wenn ich sage, ich bin kein Fan von Nick Cave oder ich bin kein, es gibt so viele Sachen, die ich einfach doof finde. Wenn ich mich da mehr mit beschäftigen würde, würde ich das vielleicht auch besser verstehen. Aber Musik soll ja Emotionen wecken. Und wenn man das nicht, wenn die das nicht tun, dann ist das eben so. So würden es auch die meisten Leute sehen. Also wenn einem Kraftwerk nie gefallen hat und dann würde man heute auch nicht verstehen, warum die so einen Einfluss hatten oder auch nicht verstehen wollen. Vielleicht interessiert es auch einfach überhaupt keinen. Das ist eben so.
Ja, aber trotzdem, ich würde mir niemals rausnehmen. Jetzt, wo soll ich da ansetzen? Also, es gibt, ich habe schon häufiger Gespräche erlebt, wo Leute aus der Zeit sozusagen irgendwie zum Beispiel die Anfänge der 80er, die Synthpop-Bewegung zum Beispiel, auch überhaupt nicht ernst genommen haben und darüber schmunzeln, bis heute. Und auch gar nicht, wenn ich mit so Argumenten komme, Moment, aber ich bin damit groß geworden, das trotzdem nicht einsehen. Und ich finde da, wenn man so ein gewisses Alter erreicht hat, müsste man da doch eigentlich den Weitblick besitzen, dass natürlich Musik auch gepaart mit den Emotionen und den Erlebnissen, die man in einer gewissen Lebenszeit hat, natürlich auch einem ans Herz wächst. Deswegen würde ich das doch niemals in Frage stellen, jetzt zum Beispiel so einen 2000 Geborenen irgendwie, der jetzt 2025 auf Taylor Swift abfeiert, da irgendwie das nicht auch zu wertschätzen. Weißt du, was ich meine?
Absolut. Nur der Taylor Swift-Hörer müsste vielleicht verstehen, dass auch Taylor Swift-Musik irgendwo herkommt. Und wenn er sich dafür interessieren würde, würde er bei Bands landen, die er eigentlich doof findet oder noch gar nicht kennt. Das setzt halt
Ja, aber
Interesse voraus.
das würde ich ihm auch gar nicht absprechen. Also es mag ja sein, dass er das auch, dass er diesen Weitblick auch hat.
Ja, aber die meisten haben es eben nicht, weil es sie nicht interessiert. Dummerweise finden die dann doof, was man gut findet, weil sie das nicht hinterfragen. Das ist halt, das ist aber normal. Ich meine, damit lebe ich ja jeden Tag im Grunde. Das ist so.
Ja, aber ich würde da gar nicht so pessimistisch denken. Ich sehe
Nee, ich
häufig bei
denke, nee,
YouTube
denk ich
solche
auch nicht.
First Reaction Videos. Ne? Es gibt ja, es ist ja dieser, es hat sich ja dieser Kult entwickelt, dass Leute so sich selber filmen, als sie das erste Mal, keine Ahnung, irgendeinen uralten Song hören und so. Und das ist manchmal echt spannend, was dabei rauskommt, wie Leute das so empfinden, ne? Wenn man irgendwie, wenn die das erste Mal einen Song, keine Ahnung, von einer, keine Ahnung, Anfang 80er Platte hören, obwohl sie irgendwie gar nicht in dieser Zeit gelebt haben. Und das ist immer spannend, das so zu sehen.
Es ist eine interessante Frage, wäre mal, ich würde jetzt mal unterstellen, dass wir in der heutigen Gesellschaft ein Problem mit Ignoranz haben, mit Egoismus, also mehr als früher, wo immer das auch herkommt, also wo da die Ursprünge liegen, warum das heute so ist, also die klassische Verrohung. Damit geht sicherlich auch einher, dass man bestimmte Musiksachen ignoriert oder nicht wissen will oder auch doof findet, ohne es hinterfragen. Also ich glaube, es hat wahrscheinlich, ich würde fast sagen, das hatte heute mehr zugenommen, die Ignoranz. Toleranz und Respekt vor solchen Sachen, über die wir hier sprechen, als früher, würde ich einfach mal sagen. Also, weil das einhergeht mit dem generellen gesellschaftlichen Problem, was wir heute haben.
Oh, da bist du aber relativ pessimistisch eingestellt,
Nö,
ne?
das war pessimistisch, weiß ich gar nicht. Das ist ja so eine, ich finde, das ist immer eine Analyse, die man halt auch machen muss. Ne? Also, das liegt ja, die wichtig sind ja die Ursprünge, warum ist das heute so? Ne? Also, meiner Meinung nach liegt es einfach am Überfluss von allem, dass du dich für nichts mehr klar entscheiden kannst und dass du dann resignierst eigentlich, weil es einfach zu viel gibt von allem. Das ist sicher ein Teil des Ursprungs, warum wir da heute so sind. Und ich glaube, da kannst du Musik da nicht ausnehmen. Ja.
Ja. Allen voran natürlich, also haben wir auch schon ganz häufig drüber gesprochen, ne, das Überangebot, was es so gibt, ne, an Filmen und Musik, dass man im Grunde gar keinen Überblick mehr hat. Aber ich
Genau.
würde da gar nicht, ich bin da gar nicht so pessimistisch. Also wie ich es schon sagte, mir begegnet das häufig, dass Leute irgendwie denken, was, echt? Das war dann und dann, wow. Und dann auch einen Zugang dazu finden. Bloß die Zeit, sich zu nehmen, ist natürlich auch in der heutigen Zeit ein bisschen schwerer geworden, ne?
Natürlich,
Also
ja, klar.
ja.
Ja, ich würde es einfach nicht so eng sehen. Ich meine, ich bin ja, habe ich ja neulich schon erwähnt, dass ich diesen Videopodcast gemacht habe, der mittlerweile über 50.000 Leute haben das gesehen. Und das ist überwiegend, wird überwiegend positiv kommentiert. Aber es sind da eben auch schon Kommentare, wo du denkst, okay, so sind die so drauf, interessanterweise. Völlig, so Kommentare, wo du weißt, ja, die Leute gucken das nicht mal, du guckst
Ja,
3 Minuten und
aber
das kann
Raphael, ich
man
würde das nicht irgendwie,
verallgemeinern, schon völlig klar.
ne, also so Kommentare, ey, das ist sowieso alles haarsträubend, was teilweise alles kommentiert wird. Und was mich ja immer wundert, ist die Zeit, die Leute sich nehmen, um mal richtig abzukotzen oder so,
Ja,
ne?
weil sie es da
Das ist so
können.
eine
Das ist der einzige
verballerte
Grund, ist ja,
Energie.
das ist der einzige Grund ist ja, da können sie es, woanders konnten sie es ja noch nie. Da
Ja,
geht es halt.
deswegen
Es ist so einfach. Es ist einfach
ja.
so einfach. Das ist der Punkt. Ne? Aber würde viel zu weit führen. Lass uns lieber zurück zu Kraftwerk kommen.
Ja, gern.
Da ist die Geschichte ist dann ja auch so ein bisschen erzählt. Also wenn wir jetzt, jetzt nochmal chronologisch, wir waren dann bei Autobahn, dann kam das Album Radioaktivität, dann kam, da war zum Beispiel ein Anti-Atomkraft-Song schon drauf, dann kam Trans-Europa-Express 1977, gilt als Geburt der DJ-Kultur. Also von diesem Album hat ja Afrika Bambaataa Planet Rock gesampelt.
Ach,
Und
wow.
genau, da kommt es her, aus Trans-Europa Express und Nummern. Also diese beiden Nummern war auf dem späteren Album, nee, auf dem vorherigen Album, 77, das war auch, glaube ich, schon auf Trans-Europa Express. Also da hat Afrika Bambaataa gesampelt und das Album, wenn man sich das mal anhört, wenn du dir mal Trans-Europa Express den Titel anhörst, dann weißt du, okay, kann man schon nachvollziehen, warum manche Leute sagen, das ist die Geburt der DJ-Kultur. Dann kam das Hit-Album 1978, die Menschmaschine, da war die Roboter und das
Die
Model drauf.
Menschmaschine. 77, ne?
Wie 78,
78,
78 war
okay.
das. Und dann kam Computerwelt 81.
Ja.
Und das, wenn du dir das anhörst, dann wird klar, dass das eigentlich der wichtigste Vorläufer von Elektro und Techno war. Also alles, was wir heute an elektronischen Musikrichtungen haben, hör dir Computerwelt an 1981, da liegt ganz viel schon drin. Und dann war ein bisschen so die Zeit vorbei für Kraftwerk, weil ab 1981 haben sehr, sehr viele durch viele Gründe, also weil es viel einfacher war, sich Geräte zu beschaffen, was man sich vorher nicht leisten konnte, haben im Grunde ähnliche Sachen gemacht wie
Ja.
Kraftwerk. Und deswegen hat sich Kraftwerk mit dem Sound auch danach nicht mehr so richtig durchgesetzt, weil die hätten sich wieder neu erfinden müssen, was sie nicht haben. Es kam dann noch 1986 Electric Café, das Album. Und dann kam allerdings, das interessanterweise, ich glaube 2003, Tour de France Soundtracks. Also es gibt den Song Tour de France, der ist schon seit 83 rausgekommen. Ich weiß nicht, ob der überhaupt auf einem Album war. Das war dann der Soundtrack von der Radtour Tour de France auch. Aber der 2003 gab es ein Album, das hieß Tour de France Soundtracks. Und das war Platz 1 in den deutschen Albumcharts.
Ah, okay, aber
Interessanterweise.
das ist das Image, ne?
Genau.
Kraftwerk bringt ein Album raus,
Genau.
boah, und
Ganz
dann
genau.
irgendwie die Welle, die das irgendwie dann ausschlägt,
Ganz
so, ne?
genau.
Ist
Ganz
das
genau.
Album denn auch so innovativ wie?
Total. Das ist super, das Album. Es ist wirklich, eigentlich ist, ich finde es ist fast noch unterbewertet, dass das jetzt auf Platz 1 war. Das habe ich überhaupt nicht mitbekommen. Aber wenn man es jetzt heute anhört, das ist schon sehr, sehr geil. Also François Kay, also einer der weltweit bekanntesten Remixer, der schon Tour de France 83 geremixt hatte und auch ganz viele andere Künstler, auch Madonna, glaube ich, geremixt hatte, schon Anfang der
Tour de
80er.
France 83.
83 kam der Titel Tour de France raus, aber das Album Tour de France Soundtracks kam erst 2003 raus.
Ach so, okay.
Und
Das ist interessant.
genau, und der, genau, der hat das, dieser François Kay hat da mehrere Titel für gemacht, also für produziert von dem Album Tour de France Soundtracks. Und danach kam eigentlich nichts mehr. Es kam noch ein Live-Album, Minimum Maximum hieß das, glaube ich, super toll. Aber so neue Sachen waren eigentlich nicht, war nichts Spektakuläres mehr, was dann kam. Ich finde es auch völlig okay. Also ich finde, das genau so muss es eigentlich auch sein. Weil diese Marke und dieser Sound und diese Innovation und diese Bedeutung, die wird immer bleiben, auch wenn von den Mitgliedern keiner mehr da ist. Das ist ja das Wichtige daran. Also es geht eben nicht um Persönlichkeiten, es geht um die Marke Kraftwerk und das Kunstwerk Kraftwerk.
Wahnsinn, hast du sie live gesehen?
Mehrfach, ja.
Wow.
Und jetzt kommt der Knaller, Chris. Jetzt kommt der Knaller. Am 16.03. werde ich sie wieder live sehen.
Nein!
Doch, in
Mit
Washington,
mir
D.C.
natürlich.
Na, du kommst mit nach
Ich finde das
Washington,
super,
kannst du
dass du an mich
machen.
denkst und mich jetzt hier überraschen willst
Nein.
vor Publikum.
Sie spielen am 16.03. in Washington, D.C. und
Oh, wow.
anlässlich einer neuen Tour, die sich nennt Multimedia-Tour 50 Years of Autobahns. Das haben wir nämlich ganz vergessen zu erwähnen. Das ist 50 Jahre
Wahnsinn.
alt und da
Ja.
gibt es eine Tour und ich bin sehr gespannt.
Und das wird dann aber, das wird dann nur Ralf sein mit drei anderen Leuten.
Genau, natürlich. Beziehungsweise vielleicht auch vier Puppen, ich weiß es nicht.
Oder vier Puppen. Aber ist doch
Genau.
super irgendwie. Ist ja eine Legende, der Mann. Ach, das freut mich für dich. Wann wird das sein?
16. März.
Da musst du unbedingt mal berichten.
Das werde ich tun.
Ja, Mensch, dann sind wir ja bei unseren Top 5, oder?
Genau. Willst du anfangen? Soll ich anfangen? Wie willst du es? Wie hättest du es denn gern, Chris?
Ja, ich würde dann anfangen, dann kannst du, weil du so wunderbar irgendwie
Ich kann zu
auch so
den
ein
Titeln ein
bisschen durch
bisschen
die
mehr
Folge
sagen. Das
geführt hast,
stimmt, ja.
kannst du das auch schön beenden. Das ist doch toll. Ich bin, wie gesagt, nicht ganz so Generation Kraftwerk, aber habe sie natürlich mitgeschnitten. Ne? Also ich habe ja erst eigentlich in den 80ern so richtig bewusst Musik lieben gelernt.
Ich auch. Also
Und
was
ja, aber ich, wie gesagt, ich habe das nur am Rande mitbekommen. Von daher ist meine Top 5 natürlich auch so ein bisschen so mit all den Dingen, die man so kennt. Auf Platz 5 ist bei mir Music Nonstop von diesem eben benannten Album von 1986. Da war ich nämlich schon voll dabei. Music Nonstop fand ich ziemlich außergewöhnlich und natürlich hatten die damals auch schon dieses Legenden-Image Kraftwerk. Meine Lieblingsband Duran Duran war ein Jahr zuvor gerade in zwei Lager gespalten. John Taylor und Andy Taylor haben eine Supergroup mit Robert Palmer und dem Chick-Drummer gemacht. Und jetzt rate mal, wie sie sich genannt haben.
Müsste ich wissen.
Weißt du ja
Nee.
wahrscheinlich auch noch, oder nicht?
Ja,
Sunlight
fällt mir.
Report und so.
Ja,
Die haben sich tatsächlich Power Station
Power
genannt.
Station, genau. Habe ich übrigens am
Power
Anfang gar
Station.
nicht gewusst, dass
Also im
das.
Grunde die englische Übersetzung von Kraftwerk.
Ja, genau.
Genau, und mit diesem Wissen natürlich, weil halt John Taylor und Andy Taylor mega auch beeinflusst wurden von Kraftwerk, fand ich das natürlich total spannend, was die jetzt so machen, 1986. Übrigens hast du einen Albumtitel genannt, den ich nicht kannte. Ich kannte das unter Technopop.
Das
Das Album.
hieß am Anfang Trans-Europa Express. Nee, Quatsch, das hieß Electric Café, das Album, was du meinst. Das habe ich nicht erwähnt, also das habe ich erwähnt. 86
Ja,
hieß das Album Electric Café.
genau. Und ich kenne das jetzt heutzutage unter dem Album Technopop,
Richtig,
komischerweise.
so das haben sie umbenannt dann nach dem Titel Technopop.
Und wann
Das weiß
haben sie
ich
das
nicht mehr.
umbenannt?
Das weiß ich
In
nicht
der
mehr.
Zeit oder 20 Jahre später?
Nee, irgend, also. Ich kann es dir nicht sagen. Ich kenne aber ich kenne das Thema, dass es zwei
Ja,
verschiedene Titel für das Album gibt,
interessant.
genau.
Naja, mein Platz 4 ist der Song Space Lab. Auf dem Album Die Menschmaschine. Das ist der zweite Song. Die Roboter fand ich immer so ein bisschen monoton. Und Space Lab fand ich total abgefahren, wie das so, wie sphärisch das so daherkommt. Genauso auf dem dritten Platz ist der Song Showroom Dummies von Trans-Europe Express von dem 77er Album. Warum Showroom Dummies? Auch hier gibt es einen Bezug zu Duran Duran. Die haben nämlich auf ihrer 2007er Tour ein einen kleinen Teil ihrer Show Kraftwerk gewidmet, in dem alle vier übrig gebliebenen Mitglieder, ursprünglich waren es ja fünf, aber Andy Taylor ist irgendwann ausgestiegen, deswegen waren sie auch von der Besetzung nur noch vier. Und ein Teil der Show bestand darin, dass sie zu viert nach vorne gegangen sind, an Keyboards gegangen sind und im Grunde einen auf Kraftwerk gemacht haben und ihre elektronischsten, ein Medley aus ihren elektronischsten Songs gespielt haben. Und das wurde eingeleitet von Showroom Dummies. Haben sie live gecovert sozusagen. Ja, und bei mir auf Platz zwei, jetzt mache ich es mal ganz schnell und ganz kurz, Autobahn ist auf Platz zwei, Wahnsinn. Ich habe da etwas später von Notiz genommen, von diesem legendären Titel. Übrigens auch in der 20-Minuten-Version sehr, sehr hörenswert.
21.
Und auf Platz eins bei mir das Model ist, fand ich damals schon beeindruckend. Auch als Kind habe ich dann rückwirkend erst so richtig geblickt, was für ein Style, was für ein Sound das alles ist und was die da irgendwie geschaffen haben. Unglaublich. Habe ich auch schon ein paar Mal übrigens auf der eingebaut, obwohl es halt kein 80er-Song ist, aber das passt immer so wunderbar rein in diese ganzen Synth-Welten der 80er. Und da wir da auch Möglichkeiten haben, Dance Classics zu spielen aus der Zeit davor, habe ich das Model auch schon ein paar Mal eingebaut. So, Raphael, jetzt bin ich gespannt auf deine Top 5, ob es da überhaupt auch Parallelen gibt.
Nee, gar nicht. Überhaupt keinen einzigen Titel, lustigerweise. Weil ich wusste schon, dass ich nicht mehr das Model und nicht die Roboter und so, das werde ich natürlich alles nicht nehmen. Das kennt man ja. Ich habe auf Platz 5 Frank the Wolf, 1990, mit dem Titel Reforced. Weil der basiert komplett auf einem Sample aus Heimcomputer. Also wenn du den Titel hörst, denkst du, das ist einfach ein Bootleg von Heimcomputer von Kraftwerk. Sollte man sich wirklich mal anhören, Reforce 1990 spiele ich auf jeder Welcome to Robots Party.
Ach
Die Leute
super,
drehen total
super.
durch, weil das eigentlich, das dreht sich nur um diesen Sample eigentlich.
Und
Platz
was macht ihr
4.
denn mit den Leuten bei der Party, wenn die so durchdrehen? Gibt es da einen extra Raum, wo sie
Ja, da
sich
gibt es
dann
genau,
können?
mit so genau mit Gummiwänden.
Ja, genau.
Platz 4 ist Afrika Bambaataa, 100 Mal erwähnt schon, and the Soul Sonic Force mit Planet Rock von 1982, weil das wiederum, da hört man wiederum die Samples aus Trans-Europa Express und Nummern von 1977. Ja, habe ich schon erwähnt, produziert von Arthur Baker. Dann habe ich Platz 3 ist jetzt wirklich Kraftwerk mit Nummern und Computerwelt 2 aus dem Album Computerwelt 81, weil diese beiden Nummern gehen dort ineinander über. Also keine zwei einzelnen Track. Und diese beiden Nummern und Computerwelt 2, finde ich, sind die typischsten Kraftwerk-Sounds, die es
Super.
gibt, die auch heute noch, die jeder versteht. Wenn du das hörst, weißt du sofort, was Sache ist. Deswegen habe ich das auf Nummer 3.
Super.
Und genau das gleiche gilt für Titel 2, auch von Kraftwerk, It's More Fun to Compute. Ist auch aus dem Album Computerwelt 81. Also dieser Titel ist auch so ein sehr typischer Kraftwerk-Sound, der heute auch noch ständig versampelt wird. Platz 1, interessanterweise, Kraftwerk. Kometenmelodie 2. Das ist nämlich aus dem Album Autobahn von der B-Seite 1974. Und der Titel Kometenmelodie 2 ist wesentlich elektronischer, meiner Meinung nach, als Autobahn selber. Das ist Platz 1.
Ach super.
Ne?
Hattest du die Platte auch, als sie rauskam, dann
Nein, natürlich
eigentlich?
nicht. Das war
Nee.
1974.
Ach so.
Nein, hatte ich
Hätte ja
nicht.
sein können, dass deine
Nein, nein,
Eltern dir die
nein.
mitgebracht haben.
Nein, im
Deine Eltern haben
Gegenteil.
dir
Meine
doch auch die
Eltern.
Beatles irgendwie nahegelegt, oder
Die
nicht?
haben mir die Kartenkraftwerk nicht, meine Eltern.
Okay.
So. Schönes Schlusswort. Meine Eltern Kartenkraftwerk nicht.
Wunderbar. Raphael, ich bin begeistert. Ich höre jetzt gleich erstmal in deine Tipps rein. Finde ich super spannend. Kann ich übrigens auch jedem ans Herz legen. Einfach sich mal Zeit nehmen, mal in Alben reinhören. Irgendwie habe ich auch schon mal mit Abbey Road letztens gemacht von den Beatles. Und genau das Gleiche lohnt sich auch für Kraftwerk, lohnt sich auch jetzt ganz besonders für Autobahn. In diesem Sinne, wir hören uns nächste Woche wieder, oder?
Genau, machen wir. Bis dann.
Bombastik. Mach's
Tschüss.
gut. Tschüss, tschüss.
Neon Vibes. Im Wandel der Zeit. Immer sonntags, überall, wo es Podcasts gibt.